Ja, ich bin aus dem Urlaub wieder zurück und freue mich, dass ich wieder hier bei euch sein kann und möchte mit euch über ein spannendes Thema heute nachdenken, nämlich die Grundlagen sind entscheidend. Und das lässt sich auf ganz viele verschiedene Lebensbereiche übertragen. Die Grundlagen entscheiden ja darüber, was darauf aufgebaut wird, was am Anfang eingelegt wird, was man so einübt und haben einen Effekt auf alles das, was folgt. Zum Beispiel, wenn man ein Instrument spielen lernt, haben wahrscheinlich einige von euch schon mal, dann will man am Anfang möglichst schnell irgendwas spielen und der Musiklehrer, die Musiklehrerin sagt, na, jetzt lernt erstmal ein bisschen Technik. Wie hält man das Instrument und so ein bisschen die Technik, damit man sich nichts Falsches eingewöhnt und es ist später ganz, ganz schwer, irgendwelche falschen Grundlagen zu korrigieren. Oder im Gartenbau, wenn man eine Pflanze einpflanzen möchte, dann ist es wichtig zu gucken, was ist das überhaupt für eine Erde, in die ich das einpflanze? Ist sie zu sauer oder zu sandig? Ist es ein Schattenplatz? Kann es sein, dass ich die Pflanze einpflanze und nachher geht sie völlig ein, weil es der falsche Platz ist? Die Grundlagen sind wichtig und natürlich vor allen Dingen beim Haus. Das Fundament ist entscheidend. Die Statik muss passen. Ansonsten kann ich das schönste Haus bauen mit den tollsten Zimmern. Es kann sein, dass nachher sonst eine Schieflage entsteht und Risse auftreten. Und das kann man später gar nicht mehr wieder richtig korrigieren. Die Grundlagen. Ja, und kann man das auch aufs Leben beziehen? Wie ist es eigentlich mit den Lebensgrundlagen? Überleg doch mal, wenn du dein Leben anschaust, je nachdem, wo du hier so bist, auf welcher Grundlage baust du eigentlich dein Leben? Man kann das so ein bisschen mit ein paar Fragen überlegen. Also, was ist mir wirklich wichtig? Wovon hängt mein Wert ab? Was lässt mich eigentlich wertvoll sein? Was gibt meinem Leben Sinn? Wem kann ich vertrauen? Was tue ich, wenn ich scheitere? Was trägt mich, wenn ich etwas nicht mehr kontrollieren kann? Man kann die Frage nach dem Fundament auch dadurch ganz gut herausbekommen, indem man sich überlegt, wenn das wegbricht, fällt alles zusammen. Was ist es bei dir? Ein paar Sekunden Pause und ihr überlegt mal, was würdet ihr für euch sagen, worauf baut ihr euer Leben auf? Ein paar Sekunden, jeder denkt mal für sich. Spannende Frage ist, im Grunde müsste man sich darüber unterhalten, wie ist denn dein Fundament bis jetzt so? Also ich meine, trägt es dich? Ist es stabil? Ich möchte mit euch jetzt einen Bibeltext anschauen, der genau darum geht, der das Fundament beschreibt und die Frage, wie man da so weiterbaut. Und da geht es um die Gemeinde, aber es geht auch um uns als Christen persönlich. Das ist der erste Korintherbrief, Kapitel 3. Und wir tauchen mal ein in diese nicht ganz so einfachen Sätze von Paulus. Wer ist nun Apollos? Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich, sagt Paulus, habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass du uns selber hilfst, dein Wort zu verstehen. Amen. Ja, es ist, sind spannende Verse, sehr, sehr vielfältig und reich. Und auf so ein paar Dinge möchte ich jetzt eingehen. Drei Gedanken, finde ich immer schön. Macht es ein bisschen einfacher, wenn man drei hat. Also, fangen wir mal mit dem ersten an. Augen auf für Gottes Wirklichkeit. Paulus geht hier am Anfang darauf ein, dass er sagt, Leute, ihr müsst etwas tiefer verstehen als auf den ersten Blick. In den Versen davor, die ich jetzt nicht gelesen habe, war ja lang genug, weist Paulus die Korinther, die Christen in Korinth, darauf hin, dass sie im Grunde wie kleine Babys im Glauben sind. Also die noch nicht wirklich viel verstehen, die menschlich denken und nicht geistlich. Also sie sehen nicht mit Gottes Augen, sondern sie sehen nur das, was Menschen sehen, so oberflächlich. Er sagt, denn wenn der eine in der Gemeinde sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Das Problem in Korinth damals waren Spaltungen in der Gemeinde. Es gab wahrscheinlich in der jungen Gemeinde Reiseprediger, die so durchgezogen sind. Und die haben gepredigt und gelehrt und sind da wieder weitergezogen. Paulus hat die Gemeinde gegründet und Apollos, wir wissen sonst nichts über Apollos, war wahrscheinlich so ein Lehrer, der kam, hat gelehrt und dann zog er weiter. Und irgendwie war es jetzt wohl so, dass das unterschiedliche Typen waren, Paulus und Apollos. Vielleicht haben sie auch unterschiedliche Schwerpunkte gehabt. Vielleicht hat der eine die Gnade betont und der andere die Werke, wir wissen es nicht. In jedem Fall wissen wir, dass sich in der Gemeinde jetzt Gruppen rausgebildet haben und die haben gesagt, also nur Paulus ist der wahre Lehrer. Ich bin ein Paulus-Typ. Und andere haben gesagt, nee, warte mal, Apollos ist der Coole. Apollos ist der, der wirklich weiß, wo es lang geht. Ich folge Apollos. Und dabei blieb es nicht, sondern jetzt kam es zu Streit und zu Auseinandersetzungen. Neid, Missgunst, vielleicht sprach auch einer dem anderen den Glauben ab und sagte, ey, ihr seid auf dem falschen Weg. Wenn man so durch die Kirchengeschichte schaut, vielleicht sogar bis zu unserer Gemeinde oder zur Christenheit heute, ist das etwas, was immer wieder auftritt. Ich finde Apollos gut, ich finde Paulus gut und jetzt kann man die ganzen Namen einsetzen. Was sagt Paulus jetzt? Er weist die Christen scharf zurecht und sagt, Leute, wer ist nun Apollos und wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Guckt nicht auf das, was die Menschen tun. Guckt nicht nur mit Babyaugen auf das, was ihr seht. Ne, wenn man hier so reinkommt, sieht man, man sieht Menschen, die sich engagieren. Man sieht Leute, die reden, man sieht Leute, die Musik machen, man sieht Leute, die Kaffee kochen und dekorieren. In einer Gemeinde guckt man immer auf irgendwelche Leute, die irgendwas machen. Und Paulus sagt, Leute, ihr müsst tiefer gucken. Wenn man nur auf die Menschen guckt, bleibt man an der Oberfläche. Und dann wird man sagen, oh, ich mag den einen, ich mag den anderen, ich finde das toll und das toll. Das ist aber gar nicht das Wesentliche, sondern ihr müsst tiefer schauen auf Gottes Wirklichkeit. Gott ist doch der, der handelt. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken. Und ich glaube, das ist etwas ganz Grundsätzliches für unser Christsein, dass wir lernen müssen, tiefer zu gucken auf das, was Gott tut. Geht im Gottesdienst hier los und in allen anderen Gemeindekreisen, vom Jugendkreis, wo man auf die Mitarbeiter guckt, was machen die Mitarbeiter, bis hin zur Frauenhilfe oder zu den Chören. Wir gucken immer nur auf das, was die Menschen tun. Und Paulus sagt, lerne doch mal zu gucken, was Gott eigentlich gerade tut. Die Menschen sind quasi nur Gehilfen. Jeder bringt so seine Gaben ein. Aber Gott handelt. Ich war mal auf einem Willow Creek-Kongress, der hatte das Titel Underground. Und da gab es dieses Bild von der Großstadt, dass wir immer nur die Oberfläche sehen. Wir sehen die ganzen Häuser, aber es gibt noch im Untergrund, Underground, ein ganzes Netz aus U-Bahnen und ein ganzes Netz, was unter der Oberfläche alles passiert. Und das Thema dieses Kongresses damals war, lernt in der Gemeinde mit dem zu rechnen, was eigentlich unter der Oberfläche passiert. Gott handelt unter der Oberfläche und wir gucken oft nur auf das, was oberflächlich passiert. Wenn man das mal auf die Bibel bezieht, dann ist das etwas, was andauernd vorkommt. Zum Beispiel, ganz bekannte Geschichte, Jesus mit den Jüngern auf dem See im Sturm. Das Problem der Jünger ist, sie sehen nur das, was vor Augen ist. Und Jesus schilt ihren Glauben. Und sagt, ihr seid ungläubig gewesen, weil sie nämlich nur die Wellen sehen, nur die Oberfläche sehen, aber sie sehen nicht, dass Gott wirkt, dass Gott viel größer ist als der Sturm. Und das ist eigentlich Glauben. Glauben heißt, ich gucke nicht nur auf das, was vor Augen ist, sondern ich rechne mit Gottes Handeln hinter den Dingen. Könnte es sein, dass das eigentlich geistliches Wachstum ist? Das geistliches Wachstum bedeutet, ich lerne mehr und mehr zu sehen, was quasi dahinter ist, was underground ist, dass Gott wirkt. Ich komme hier in den Gottesdienst und gucke nicht nur schöne Deko, schöne Musik, netter Moderator, tolle Technik, sondern ich komme und ich fange an zu merken, hier wirkt Gott. Und in den Gottesdiensten und Gruppen und Kreisen genauso. Ich gucke nicht nur leckere Kekse, sondern ich merke, Gott wirkt hier. Gott hält und trägt und Gott tröstet, Gott vergibt und er richtet auf und er schenkt Hoffnung. Geistliches Wachstum heißt, ich lerne immer mehr Gottes Wirklichkeit zu sehen. Und zwar nicht nur einfach nur die Worte zu sagen, Jesus ist immer bei uns, sondern das zu erleben, das zu füllen mit Erfahrung. Und das ist ein Weg, der oft durch Leid geht. Denn das erfährt man oft, wenn es schwierig wird. Ich habe im Urlaub ein Lebensbild gelesen von Edith Stein. Ich weiß nicht, wem der Name was sagt. Edith Stein, schon ein bisschen her, dass sie geboren wurde, ist als Jüdin geboren, wurde dann Atheistin, hat unter dem großen Philosophen Edmund Husserl, falls der irgendjemand was sagt, hat sie Philosophie quasi studiert und auch gelehrt. Und dann ist sie Christ geworden. In die katholische Kirche eingetreten und ist später dann auch Ordensschwester bei den Karmelitern geworden. Also ganz spannender Weg und wurde dann aber eben aufgrund ihrer jüdischen Wurzeln von den Nazis im KZ Auschwitz hingerichtet. Und sie erlebt ihren eigenen Weg als einen Weg der Gotteserfahrung und sagt solche Sätze wie, je höher die Erkenntnis ist, desto dunkler und geheimnisvoller ist sie. Desto weniger ist es möglich, sie in Worte zu fassen. Der Aufstieg zu Gott ist ein Aufstieg ins Dunkel und Schweigen. Und ich muss so denken, kann es sein, dass wir lernen, Gottes Wirklichkeit hinter den Dingen zu sehen, vielleicht vor allen Dingen auch in den schweren Momenten, dann wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten. Denn wenn alles gut läuft, bleiben wir oft nur an der Oberfläche. Also ihr Lieben, erster Punkt, lasst uns Gott bitten, dass er uns die Augen öffnet und wir sein Wirken erkennen und nicht nur vordergründig auch in der Gemeinde nur auf die Mitarbeiter und Pastoren gucken und sagen, oh, den finde ich gut, den finde ich nicht gut oder das finde ich gut, sondern zu gucken, Gott wirkt. Und das ist das Entscheidende. Zweiter Punkt. Christus ist der Grund. Paulus lenkt jetzt den Blick der Christen in Korinth von den einzelnen Leuten weg hin auf den Grund und wechselt übrigens jetzt auch das Bild vom Wachsen, also vom Ackerbau hin zum Bauwerk. Und er sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Christus ist das Fundament der Gemeinde. Ein anderes Fundament gibt es nicht. Es ist nicht Paulus und es ist nicht Apollos, es ist nicht Luther oder der Papst oder ein Pastor oder ein Mitarbeiter. Auch übrigens nicht Gefühle oder Erfahrungen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir immer wieder neu innehalten und uns fokussieren müssen und zu sagen, was ist eigentlich wirklich unsere Grundlage? Das einzig wirkliche tragfähige Fundament ist Christus oder der Eckstein, wie es ja auch in einem alttestamentlichen Psalm heißt. Christus ist zum Eckstein geworden. Das bedeutet für uns als Gemeinde, und gleich kommt noch was Persönliches, aber erstmal als Gemeinde, dass wir überlegen, dass alles das, was wir tun, letztlich auf diesem Fundament aufgebaut ist. Alle Aktivitäten, jetzt können wir mal an alles denken. Was machen wir alles so als Gemeinde? Vom Kaffee trinken bis zum Singen, vom Reden bis zum Spielen. All das fußt auf dem Fundament Christus. Er bildet den Mittelpunkt und den Ankerpunkt. Und es ist die spannende Frage zu überlegen, woran merken wir das eigentlich? Oder merken wir das auch überall? Machen wir das überall? Das Fundament trägt und ist stabil. Und das merkt man vor allen Dingen im Sturm und in Krisenzeiten. Und auch als Gemeinde sind wir im Moment in einer Krisenzeit. Es gibt im Moment eine Kirchenkrise. In der Gesellschaft, das Geld vergeht, öffentliches Ansehen bröckelt, die Menschen werden weniger, die Kirche verliert ihren sonnigen Platz in der Gesellschaft. Aber das Fundament bleibt. Also der Auftrag der Kirche bleibt, der Auftrag von Jesus, seine Liebe bleibt. Und wenn wir auf ihn bauen, dann müssen wir vielleicht dies oder jenes umgestalten, aber unser Fundament bleibt bestehen. Wir brauchen also keine Angst zu haben. Vielleicht gibt es ja jemanden, der denkt, oh, wie soll das alles werden? Unsere Gesellschaft verändert sich und immer weniger Leute glauben an Jesus. Wenn das Fundament bleibt, dann werden wir unsere Gemeinde ganz tragfähig darauf aufbauen. Vielleicht ist sogar die Kirchenkrise eine Chance, dass Sachen wegbrechen, die gar nicht wirklich zu dem Fundament passen. Und das Fundament wieder sichtbarer wird. Christus, das Fundament der Kirche. Christus, das Fundament von uns persönlich. Wenn ich als Christ mein Lebenshaus auf Jesus aufbaue, habe ich immer festen Boden unter den Füßen. Und auch das zeigt sich vor allen Dingen in Krisen. Christus, der Fels in der Brandung. Der große Pastor und Evangelist Wilhelm Busch aus Essen, vielleicht sagt er dem einen oder anderen was, hat immer wieder betont, jeder von uns hat einen Glauben. Jeder glaubt an irgendwas. Die Frage ist nur, ob der Glaube trägt. Und das zeigt sich in den Krisen. Trägt dein Glaube durch die Lebenskrisen hindurch? Und die größte Krise ist der Tod. Trägt dein Glaube, hält dein Fundament. Und Jesus trägt. Psalm 62, da heißt es, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Fels. Meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Also Gott hält, auch in den Stürmen des Lebens. Wenn ich krank werde, wenn jemand anders von meinen Lieben krank wird, wenn ich scheitere, wenn ich den Beruf verliere oder wenn ja, alles zusammenbricht, wenn ich ganz viel Geld verliere, wenn die Ehe scheitert, wenn geliebte Menschen sterben, wenn mein Traum zerplatzt, was träge ich dann? Jesus hält. Und wenn ich mich ganz bewusst auf ihn stelle und sage, mein Leben baut auf Jesus auf, dann schenkt er mir einen Wert, weil er sagt, ich liebe dich. Er schenkt mir Gaben, er sagt, du kannst etwas. Er schenkt mir eine Zukunft und er sagt, ich schenke dir Leben in Ewigkeit. Selbst wenn diese Welt irgendwann vergeht, du bist bei mir für immer. Fürchte dich nicht. Ich habe einen Halt. Wir werden gleich nach der Predigt einen kleinen Film gucken, ein kleines Interview mit Sabine Mickenbecker. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Das ist die Mutter von Philipp Mickenbecker, das ist der YouTuber von den Real Life Guys. Einige kennen das. Wir haben vor ein paar Jahren, auch wurde sein Tod, habe ich auch schon häufiger mal erwähnt. Darüber ist ein Film entstanden, den haben wir hier im Martin Lutherhaus auch schon mal geguckt. Und sie hat zwei Kinder verloren, weil 4 Jahre vorher ihre 18-jährige Tochter verstorben ist. Und ich meine, es gibt wenig Dinge, die so schlimm sind, als wenn man 2 Kinder verliert. Und es ist ganz beeindruckend zu sehen, wie sie das so erzählt, wie sie Halt hat im Leben durch den Glauben an Jesus. Und wenn jemand jetzt denkt, oh, ey, das ist aber krass, sowas könnte ich nicht. Ja, aber wir können es üben. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können üben, bei kleinen Dingen unser Vertrauen auf Jesus zu setzen. Von der Mathearbeit, die nächste Woche kommt, oder ja, nächste Woche noch nicht, aber von der Mathearbeit über die kleine Lebenskrise, wenn ich Zahnschmerzen habe, wenn ich mich streite mit jemandem, wenn ich mir Sorgen mache, ich kann üben, kleine Dinge Jesus zu geben. Ich kann üben zu beten, ich kann üben in der Bibel zu lesen. Ich kann quasi es einüben, dass ich auf dem Fundament von Jesus lebe. Und wenn dann die großen Schicksalsschläge kommen, dann bin ich vorbereitet. Das ist so wie ein Marathon. Man kann auch nicht von jetzt auf gleich einen Marathon laufen, aber ich kann üben. Ich kann jede Woche ein paar Kilometer laufen. Ich kann mich langsam vorarbeiten. Und so ist es beim Glauben auch. Ich habe hier diesen Satz gelesen, der passte da ganz gut, von Antoine de Saint-Exupéry. Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen. Denn Zukunft kann man bauen. Fand ich spannend. Und ich glaube, dass wir können in guten Zeiten lernen, auf Jesus zu vertrauen, damit, wenn die Stürme kommen, ich gewappnet bin. Niemand kann von 0 auf 100 in den Stürmen sofort Jesus vertrauen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, geistlich reif zu werden, damit ich diesen Grund unter mir habe. Also, erster Gedanke war, Augen auf für die Wirklichkeit Gottes. Zweiter Gedanke, Jesus ist das Fundament. Und jetzt noch kurz, letzter Gedanke, wir bauen unterschiedlich auf dem Grund. Da gehe ich nur relativ kurz drauf ein, auch wenn das ein Riesenthema ist. Paulus führt hier das Bild vom Fundament weiter und sagt, darauf wird es aufgebaut. Und es wird unterschiedlich darauf aufgebaut. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Stroh, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werkes wird das Feuer erweisen? Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also, wenn man das ganze ChatGPT hinlegt, macht er da so ein schickes Bild raus. Es gibt Materialien, die sind beständig. Ne? Gold, Silber, Edelsteine. Die sind nicht nur wertvoll, sondern sie sind auch im Feuer beständig. Andere Materialien verbrennen, Holz, Heu, Stroh, sind vergänglich. Und Paulus benutzt hier dieses Bild, um zu sagen, man kann unterschiedlich Gemeinde bauen. Es gibt Dinge, die bleiben und andere Dinge sehen zwar nett aus, aber sie halten nicht. Paulus sagt hier nicht, was das quasi auf der anderen Ebene bedeutet. Was ist denn der Maßstab? Was heißt das denn, Gold, Silber, Edelsteine? Wie kann man das machen? Sagt er hier nicht. Wenn man den Korintherbrief weiterliest, heißt es zum Beispiel an einer Stelle, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut die Gemeinde wirklich. Man liest den Korintherbrief und dann sieht man Stichworte wie Glauben, Liebe, Hoffnung. Diese drei, die bleiben. Die Liebe bleibt. Das, was Gott ehrt, tut alles, was ihr tut, zur Ehre Gottes. Anscheinend kann man Gemeinde bauen und es ist viel Nettigkeit dabei, es ist viel Menschliches dabei, aber es ist wenig Glaube, Liebe, Hoffnung. Und das wird vergehen. Das Bild des Feuers und des Gerichtes ist etwas, also ich meine, Feuer war damals mehr noch etwas, was reinigt. Man hat Silber geschmolzen und unter dem Feuer, im Schmelztiegel, wurde auf einmal das Silber rein und hat sich das andere getrennt, das Unreine. Ich glaube, wir müssen das so sehen, vom Ende her wird man beurteilen können, was trägt und was nicht trägt. Und das ist jetzt was besonders an uns als Mitarbeiter oder Pastoren oder Presbyter gilt, dass wir danach bestrebt sind, Gemeinde zu bauen mit Dingen, die bleiben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Was Gott ehrt. Und dass wir, egal was wir tun, wenn wir Sitzungen vorbereiten, Jugendkreisstunden vorbereiten, Freizeiten vorbereiten, überlegen, lass uns nicht einfach nur was Nettes machen, sondern lass uns etwas machen, wo Gott geehrt wird, wo Glaube, Liebe, Hoffnung, wo das Fundament deutlich wird. Und hoffen und beten, dass das was ist, was bleibt. Wissen tun wir es vielleicht in dem Moment gar nicht. Am Ende wird es deutlich werden. Lasst uns unsere Gemeinde bauen mit Dingen, die bleiben. Das ist ein gewisser Ernst. Ja, und es wird auch sowas wie einen Lohn geben. Aber selbst wenn man scheitert und wenn man am Ende des Lebens zurückblickt und sagt, also ehrlich gesagt, ich habe nur mit Holz und nur mit Stroh gebaut, heißt es ja hier, das Werk wird vergehen, also nicht bleiben, aber wir selber werden gerettet werden. Nicht so ganz einfache Gedanken, müssten wir vielleicht gleich nochmal drüber weiterreden bei einer Tasse Kaffee. Der Ernst wird deutlich, lass uns bestrebt sein, Gemeinde haltbar und ewigkeitsfähig zu bauen. Die Grundlagen sind entscheidend, Augen auf für Gottes Wirklichkeit, Christus ist der Grund und wir bauen unterschiedlich auf dem Grund. Gott schenke, dass wir das in guter und fröhlicher Weise tun. Amen.